Salam Deutschland, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und wir freuen uns riesig, euch zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wir hoffen natürlich, dass ihr sehr viel Informatives, aber auch Positives mitnehmen könnt. Es ist ein sehr emotionales Gespräch auch teilweise. Die Geschichten und Anekdoten, die der Gast hier erzählt, sind wirklich ergreifend. Und nicht wundern, bei der Aufnahme gab es einen kleine technische Schwierigkeit auf der Seite von uns, also von mir. Dementsprechend hört sich das vielleicht an einer oder Stelle nicht so an, wie ihr das gewohnt seid. Aber ich denke, insgesamt ist es dann doch eine sehr schöne Folge geworden. Bis mit und viel Spaß. So, Bismillah. Wir fangen auch direkt mit einer weiteren Folge an. Und bevor ich vorstelle, erstmal Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Und bevor wir in die Vorstellung gehen, haben wir immer eine quasi Fun-Frage mehr oder weniger zu Beginn. Wenn ich dir einen Tee anbieten dürfte, welcher wäre das und warum?
Wenn du mir einen Tee anbieten würdest, dann würde ich gerne einen marokkanischen Minztee trinken.
Ah, inshallah, okay.
Weil ich vor einigen Jahren mit meiner Familie in Andalusien war und wir haben in der Stadt Granada einen herrlichen marokkanischen Pfefferminztee getrunken, dem ich immer noch melancholisch und nostalgisch, den ich mich noch erinnere.
Das ist doch sehr schön. Ich hätte tatsächlich schwarzen Tee jetzt erwartet, denn wir haben Bruder Emin Yelancı bei uns. Der Name deutet auf türkische Wurzeln jetzt hin und muss zugeben, der schwarze Tee ist eigentlich der am gängigsten hier gewählt wurde, aber umso schöner, dass der marokkanische Minztee wieder Anklang findet. Herzlich willkommen, Bruder.
Vielen Dank.
Genau, wir haben heute ein spannendes Themenfeld, sage ich mal, und zwei Perspektiven, über die wir heute sprechen wollen, weil du bist Lehrer, Emin, in NRW.
Richtig.
Denn du bist nicht nur Lehrer für Deutsch und Spanisch, sondern auch, wie nennt man das, Islamunterricht, kenne ich das jetzt nur den Begriff, aber gibt es einen offiziellen, wie heißt das, Fachtitel dafür?
Der offizielle Name des Unterrichtsfach lautet islamische Religion. Äquivalent zu katholische oder evangelische Religion.
Ja, aus irgendeinem Grund habe ich immer nur dieses Stichwort aus den Nachrichten, Islamunterricht an Schulen und so weiter. Aber macht ja Sinn, ne? Wir alle hatten irgendwie katholische Religion, evangelische Religion, hat es ja auch gehabt. Oder dann halt Ethik und Philosophie, als es das noch nicht gegeben hat. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, Emin Abi, warum wolltest du oder bist du Lehrer geworden?
Während meiner 3 Abiturjahre hatte ich unglaublich gute Lehrer, aber auch sehr starke Mitschüler. Und anders als erwartet bin ich in den 3 Jahren aufgegangen, insofern als dass ich angefangen habe zu lesen. Meine Noten wurden dadurch auch besser und ich habe gemerkt, dass ich mithalten konnte. Und einige Lehrer haben mich sehr inspiriert, einerseits wegen ihrer guten Organisation des Unterrichts und andererseits auch wegen ihres Allgemeinwissens. Und vor allem 2 Lehrer haben mich besonders fasziniert. Das war einmal meine Spanischlehrerin und mein Deutschlehrer. Und das waren dann auch meine Lieblingsfächer. Und nach dem Abitur wusste ich, dass ich Lehrer werden möchte. Und ich habe mich infolgedessen für meine beiden Lieblingsfächer entschieden.
Das heißt, inspiriert durch die Lehrer. Lehrer spielen tatsächlich eine sehr große Rolle. Bei uns kulturell, ja, aus dem Kontext, haben ja auch Lehrer eigentlich einen sehr hohen Stellenwert. Ne? Ich meine, es ist immer auch so ein Titel, ne? Der Ustad oder wie man das halt dann benennt in den jeweiligen Ländern. Wie siehst du denn, oder anders gefragt, wie lange bist du denn schon Lehrer, Emin Abi?
Ich bin seit 11 Jahren Lehrer und mache den Beruf auch sehr gerne und lerne auch von Jahr zu Jahr, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer mehr und merke immer, wie wunderschön der Beruf ist. Und dass man eigentlich nie auslernen kann und wird.
Jetzt sagst du 11 Jahre und das ist 11 Jahre auch in einem sehr spannenden Zeitalter mit der fortschreitenden Digitalisierung und Social Media und all das Ganze. Sehr oft komme ich darüber und ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Gesprächsthema ist. Verschwörungstheorie ist hier der falsche Begriff, aber dass man so sagt, Lehrer werden immer weniger respektiert. Die Jugend hat immer weniger Anstand oder Respekt gegenüber quasi solchen Institutionen wie die Schule oder die Lehrer und so weiter. Wie empfindest du den Verlauf in den letzten, ja fast über ein Jahrzehnt halt, ne, für dich?
Wie du schon gesagt hast, ein Lehrer hat einen gewissen Vertrauensbonus. Vor allem, wenn man in den Klassenraum reingeht und eine neue Lerngruppe bekommt, hat man immer so einen Vertrauensbonus, beziehungsweise diese Hierarchie zwischen Lehrer und Schüler, die es nun einmal gibt, die man nicht verhehlen kann, die existiert. Was man jetzt aus dieser vorhandenen Hierarchie oder aus diesem Vertrauensbonus macht, liegt in den Händen des Lehrers. Viele Lehrer verspielen durch ihre Art und Weise, den Unterricht zu organisieren, vorzubereiten, leider auch die Beziehung zu den Schülern. Deswegen bin ich einer von denen, die sagen, dass der Respekt gegenüber Lehrern mit dem Lehrer steht und fällt. Heißt, wenn der Lehrer gut organisiert ist, wenn der Lehrer die Schüler als Schätze schätzt, als Menschen, deren Lebensbiografien man beeinflussen kann, werden die Schüler dies auch honorieren und dann sind sie auch unglaublich fair zu einem Lehrer. Unabhängig davon, ob man jetzt ein Lehrer, eine Lehrerin, ob man groß oder klein ist, diese Ernsthaftigkeit bzw. diese Wertschätzung des Lehrers, indem er Unterricht gut vorbereitet, indem er auch die Meinung der Schüler einholt, ist, glaube ich, essentiell, damit die Schülerschaft Respekt vor einem hat. Und ich glaube, das ist unabhängig von Raum und Zeit, wird das auch immer so bleiben.
Meinst du, dass das Studium, das, was du jetzt gerade berichtet hast, das gut, wie sagt man, berücksichtigt? Also kriegt man diese Pädagogik und diese Art und Weise zu lehren und auch dann diese Atmosphäre zu schaffen, die du gerade beschrieben hast, über das Studium eigentlich bei oder ist es, fällt das flach? Weil ich kenne zum Beispiel das Medizinstudium, sagen ja auch viele, okay, die lernen alle ihre Fächer auswendig, ja, und ihre Themen und ihre verschiedenen Bereiche, die sie da aus der Medizin haben, aber ein guten Arzt macht genau das aus, auch ähnlich wie du gesagt hast, diese Atmosphäre zu schaffen und auch dieses Vertrauen dann quasi auch nicht ausnutzen zu können, nutzen zu können, um bestmöglichst mit dem Patienten ja dann auch agieren zu können. Findest du, dass das Studium dich darauf vorbereitet hat oder bringst du das eher aus anderen Bereichen mit?
Das Lernstudium bereitet niemanden darauf vor, eine Lehrerpersönlichkeit zu entwickeln. Jedoch bietet das Lernstudium einen sehr großen Rahmen, um sich neben der Seminare, neben der Vorlesungen weiterzubilden, sprich zu reisen, um ehrenamtlich aktiv zu sein. Und diese Zeit, die man neben den notwendigen Studieninhalten hat, zur Verfügung hat, kann man sehr gut nutzen, um sich weiterzubilden, um vor allem charakterlich sich weiterzubilden und insofern seine Lehrerpersönlichkeit zu entwickeln. Deswegen bereitet das Lernstudium direkt einen auf den Lehrerberuf nicht vor, aber man hat einen sehr großzügigen Rahmen, um sich dann neben dem Studium darauf vorzubereiten und eine Lehrerpersönlichkeit zu entwickeln. Und ich habe das vor allem über meine ehrenamtlichen Tätigkeiten mir versucht anzueignen und durch Menschen, die mich auch damals als junge Menschen inspiriert haben. Das waren auch so meine Quellen für das Standing, was ich jetzt als Lehrer vielleicht haben sollte. Da müsste man vielleicht auch eher die Kollegen oder die Schüler fragen, ob das tatsächlich der Fall ist.
Aber da hast du ein gutes Stichwort gegeben. Ja? Du hast ja auch Kollegen, Lehrer, Lehrerinnen bei dir in der Schule, wo du arbeitest. Ich weiß gar nicht, ob du darüber reden kannst, möchtest oder nicht, aber wie ist denn das Verhältnis und vielleicht auch der andere Stil, den du vielleicht auch mitbringst, durch deine Erfahrungen, durch das Ehrenamt, durch die Art und Weise, wie du auf die Welt schaust. Ich meine, du bist Muslim, ja, ist vielleicht auch so ein Elefant im Raum, im Lehrerzimmer, ja, gerade wenn medial irgendwas wieder hochkocht oder irgendein Thema wieder da ist, etc. Wie kann man sich das vorstellen im Lehrerzimmer als muslimischer Lehrer an einer Schule?
Als muslimischer Lehrer im Lehrerzimmer, wenn wir jetzt speziell nur im Lehrerzimmer bleiben, dann ist man ein Exot. Wir sind ungefähr 150 Lehrkräfte an unserer Schule. Und
das sind viele.
Ja, wir sind eine relativ große Schule mit einem relativ großen Kollegium. Und natürlich hat man nicht mit allen zu tun, sondern nur mit denen man auch eng zusammenarbeitet und in deren Abteilung man ist. So nennen wir diese einzelnen Bereiche in der Schule. Weil ich Deutsch- und Spanischlehrer bin, wurde ich zunächst anhand meiner beiden Fächer, anhand meines Aussehens und anhand meines untypisch für türkisch oder arabische Namen klingenden Namen oft als Spanischlehrer gehalten, beziehungsweise als Spanier gehalten.
Von Emin zu Ernesto.
Ja, richtig, genau. Und der Nachname ist ja auch Yelange. Ist nicht unbedingt typisch für einen, der der türkischen Sprache nicht mächtig ist. Entsprechend habe ich gesehen, dass der Spanier per se einen sehr guten Ruf hat, vor allem im Lehrerzimmer, und einen sogenannten positiven Rassismus erfahren, dadurch, dass ich halt als Spanier gehalten worden bin. Als die Kollegen dann mehr und mehr erfuhren, dass ich kein Spanier bin, sondern ein Türke, entsprechend okay. ein Muslim, der auch das Fach Islamische Religion unterrichtet, ändert sich natürlich das Bild. Man wird dann vor allem als Muslim, als muslimischer Kollege wahrgenommen. Die einen gehen damit sehr gelassen um und auch sehr wertschätzend. Andere müssen sich noch daran gewöhnen, dass jetzt die Muslime nicht mehr in der Schülerschaft sind, sondern auch im Kollegium.
Verstanden. Oder böse Zungen würden jetzt auch sagen, putzen in der Schule.
Ja, unbedingt. Meine Frau ist auch Lehrerin, sie trägt auch Kopftuch, sie ist auch erfolgreich in ihrem Kollegium, an ihrer Schule. Aber natürlich haben einige damit zu kämpfen und ich glaube, einige brauchen einfach ein bisschen Zeit, um zu sehen, dass Muslime jetzt auch im Lehrerzimmer angekommen sind und auch denselben Beruf ausüben wie sie selbst.
Mascha, das hast du schön gesagt, Muslime sind im Lehrerzimmer angekommen. Vielleicht dazu, ja, im Lehrerzimmer, im Klassenzimmer, wie würdest du denn behaupten, dass dein Background, sei es die türkischen Wurzeln oder die islamische Tradition, die du mitbringst, dir auch hilft, ein besserer Lehrer zu sein?
Ich bin an einem Berufskolleg. In Nordrhein-Westfalen umfasst das Berufskolleg sehr viele Systeme. Das heißt, unsere Schüler kommen nach der 10. Klasse zu uns, sind ungefähr zwischen 16 und 20 Jahre alt. Mhm. Das heißt, die Schüler haben schon eine gewisse Sozialisation durchlaufen, kommen dann zu uns an die Schule, sehen dann einen Lehrer, der entsprechend exotisch aussieht, nicht so, wie man Lehrer generell kennt. Mein Background als Arbeiterkind, als jemand, der auch schon härtere Sachen erlebt hat in seiner Jugend, der so Serien wie Four Blocks oder Dogs of Berlin sieht und sich an seine Jugendzeit erinnert. Diese ganzen Erfahrungswerte sind natürlich bei bestimmten Klassen, da wo man mehr Disziplin benötigt, sehr, sehr von Vorteil. Und das sehen die Schüler auch und das honorieren die Schüler und man hat einen größeren Vertrauensbonus, einen größeren Vertrauensvorschuss als vielleicht deutschstämmige Lehrer. Das merke ich. Ich merke aber auch, dass ich diesen Bonus sehr schnell verspielen kann. Entsprechend ist meine Sozialisation da sehr wichtig, um in bestimmten Lerngruppen ein Standing zu haben. Es gibt aber auch bestimmte Lerngruppen bzw. bestimmte Klassen da, wo teilweise rein deutsche Schülerinnen und Schüler sitzen. Entsprechend sind die dann natürlich auch ein bisschen skeptisch. Und wenn man dann einigermaßen sprachlich versiert ist, dann sind die Schüler auch unglaublich fair zu einem. Unabhängig davon, welche Kultur man hat. Aber natürlich mit dem Aussehen und auch mit dem Namen ist man schon exotisch für die Schüler als Lehrer. Das merke ich schon und meine Sozialisation hilft mir da sehr, schnell Bezüge aufzubauen, Beziehungen aufzubauen, vor allem zu muslimischen Schülerinnen und Schülern. Und die deutschstämmigen Schüler sind dann auch sehr interessiert, dass ein Lehrer auch eine andere Muttersprache haben kann als Deutsch.
Und auch jetzt auch vom Lehrstil, ich gebe ein klassisches Beispiel. Ja. Ich konnte immer gerne in der Schulzeit unterscheiden zwischen dem Lehrer, wenn irgendwie jetzt Klausuren ausgegeben worden sind, und dann, weiß nicht, man ist so knapp an einer Note vorbei oder so und dann fehlt einem hier ein halber Punkt oder da und dann versucht man noch zu diskutieren oder vielleicht ist das auch eher im Studium, aber quasi solche Szenarien, wo, ich weiß nicht, ist, also wie sagt man, beeinflusst dich beispielsweise deine Religion, barmherziger zu sein in solchen Szenarien oder versuchst du das zu trennen und sagen, na gut, Recht ist Recht, ne? Und es geht hier nicht darum, irgendwie das miteinander zu vermischen oder siehst du da irgendwie Schnittmengen, die du bringst, um vielleicht nicht nur jetzt auch wie du aufgewachsen bist, sondern auch mit den Werten, die du mitbekommst, weil es gibt ja auch diese ganze Debatte rund um, ne, ist man neutral im Klassenzimmer, kann jemand überhaupt neutral sein und all das, was viele vielleicht auch als Schwachsinn bezeichnen würden. Die Frage jetzt an dich, wie beeinflussen sich vielleicht diese Werte im Umgang mit den Schülern? Ja, also offensichtlich, es geht jetzt nicht darum, dass du jemanden irgendwie deine Religion oder so mitbringst, aber einfach nur von deinem Art, von deinem Charakter, wie du mit den Schülern umgehst, wie du sie aufnimmst, wie du ihnen Aufmerksamkeit schenkst und so weiter.
Wir Lehrer, wir durchlaufen ein 18-monatiges Referendariat und die dortigen pädagogischen Mentoren werden Kernseminarleiter genannt. Und mein Kernseminarleiter überreichte mir damals mein mein Dokument, mein Examen und sagte zu mir, hey Lange, Sie sind angenehm distanziert. Ich fasse, und mit einem Lächeln sagte er das und ich habe das als positiv aufgefasst. Ich glaube, als Lehrer braucht man so eine angenehme Distanz zu den Schülern. Auch wenn man am Anfang ein bisschen strenger ist, vielleicht ein bisschen disziplinierter ist, mit einem Lächeln kann man das später aufweichen. Und das ist so auch meine Methodik, dass ich nicht inflationär mit Humor umgehe, dass ich schon eine gewisse Art von Respekt, eine gewisse Art von Disziplin einfordere, sowohl von mir als auch von den Schülern. Und entsprechend dann bin ich sehr fair zu denen und ich merke, dass die Schüler dies honorieren und auch sehr fair zu einem sind. Entsprechend gibt es da wenige Diskussionen über Noten etc. Da bin ich auch sehr transparent. Ich bekomme von meinen Schülern immer das Kompliment, dass ich sehr gut organisiert sei. Und wenn ich sie frage, woran sie das festmachen, sagen sie immer, ja, man merkt, dass sie reinkommen und man merkt, dass sie ihre Unterlagen rausnehmen und jede Unterlage hat seinen Platz am Tisch, oben links, unten rechts. Also die Schüler, die beobachten einen, ne? Die mustern einen aus. Und das ist einerseits, das ist eine Herausforderung. Also, dass man ständig unter Beobachtung ist. Im Prinzip wie so ein Schauspieler oder wie so ein Sportler, der im Wettkampf dann vor dem Publikum steht. Und wenn ich an einem Tag 8 Stunden Unterricht habe, in jeweils 4 Klassen, und in jeder Klasse sind ungefähr 30 Schüler, ne, 4 mal 30, das sind schon einige Menschen, vor denen man an einem Tag dann im Prinzip dann tritt und sich als Lehrer präsentiert. Entsprechend lege ich da sehr viel Wert auf gute Vorbereitung, auf Disziplin. Bin ein bisschen sparsam mit Humor oder anderen Dingen. Aber später entwickeln sich dann immer so sehr, sehr faire Beziehungen zwischen Schüler und Lehrer. Und das schätzen die, das schätze ich auch. Und so kann man arbeiten und so kann man seinen Beruf, finde ich, auch über Jahrzehnte ausüben. Vor dem Hintergrund, dass ich mir das natürlich so immer aneigne beziehungsweise angeeignet habe in den letzten Jahren. Das heißt, man reflektiert natürlich auch etwas. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, da habe ich eine Notenbesprechung gemacht, auch mit einem türkischstämmigen Schüler. Damals war ich in Köln auf einer Schule. Und der türkischstämmige Schüler hat nicht die Note bekommen, die er erwartet hatte. Und sagte dann zu mir sinngemäß, ja, es ist doch ganz klar, was hier passiert. Als ich ihn fragte, was denn passieren würde, sagte er, ja, ich habe schwarze Haare, ich habe einen türkischen Namen, ist doch klar, was hier passiert. Und dann habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ich selber schwarze Haare und einen türkischen Namen habe und dass diese Opferrolle, in der er sich gerade frönt, bei mir nicht zieht. Später hat er sich auch entschuldigt, nach einigen Tagen, hat gemerkt, dass das unangebracht war. Das hat mir aber gezeigt, dass viele unserer Jugendlichen in so einer Opferrolle sich teilweise auch wohlfühlen und das auch als Gegenstand nutzen, um zum Beispiel bei Notenbesprechungen die bessere Note zu bekommen. Beziehungsweise um sich zu rechtfertigen, warum sie denn nicht die bessere Note, also warum sie denn die bessere Note bekommen sollten. Und das finde ich schon ein bisschen fatal. Und interessant ist, dass der Schüler in dem Moment nicht begriffen hat, dass vor ihm im Prinzip jemand sitzt, der dieselbe Sozialisation gehabt hatte wie er.
Das ist sehr interessant, sehr spannend. Ja, man würde ja meinen eigentlich, dass dann das anders abläuft, mehr oder weniger, oder sogar die Fälle, die eher dafür besprochen werden, ist im Sinne von so, wenn ich mal so erlaubt formulieren darf, ah, wie komm schon, ist nur ein Punkt, ist nur ein halber Punkt, ist nur eine Note, ja, dass es eher in die Richtung ausläuft. Aber sehr, also noch spannender, dass ihn diese Situation da eigentlich da gebracht hat, das Ganze auszublenden und sich nur auf sich zu fokussieren, ja, in dieser Opferrolle, die du genannt hast. Mhm. Und vielleicht dazu auch anknüpfend, ich kann mir vorstellen, oder anders gesagt, wenn man jetzt mal auf eine andere Rolle sich schaut, und zwar Vater zu sein, dann kann man ja seinen Kindern ja sehr viel mitgeben. Ich meine, das ist eines so der großen Bedürfnisse oder so, die Menschen auch haben, dass man etwas mitgibt, etwas weitergibt, dass das über Generationen hinweg läuft. Jetzt hast du deine Schüler jetzt nicht so lange wie ein Vater sein Kind hat offensichtlich, aber ähnliche Effekte sieht man ja auch in der Lehrer-Schüler-Beziehung, ja, zwischen Vater und Sohn, Lehrer-Schüler oder Mutter-Tochter oder Mutter-Sohn, wie auch immer. Wie viel bedeutet dir das, auch in diesem Lehrerberuf und auch in deinen 11 Jahren, oder wie viel kannst du denen noch mitgeben, eigentlich neben den inhaltlichen, an ja einfach an der Art und Weise, wie du es eben gesagt hast, ne, dieses Organisiertsein, das Auftreten, das Disziplinierte, das Respektvolle. Also erfüllt dich das vielleicht auch irgendwo mit Stolz, dass du sagen kannst, okay, ich gebe einer Generation eigentlich von Schülern, die gerade heranwächst, egal jetzt welchem Hintergrund, etwas mit, was vielleicht andere Lehrkräfte so nicht mitgegeben haben, durch eben deinen Kontext beispielsweise.
Also ich profiliere mich zunächst in dieser im Diesseits als Muslim einerseits und als Schüler des Koran auf der anderen Seite. Das bedeutet, für mich ist das größte Vorbild der Prophet. Entsprechend versuche ich den Propheten nicht über äußerliche Merkmale, sondern eher über immaterielle Werte, über Charaktereigenschaften kennenzulernen und diese in mein Leben teilweise zu implementieren. Entsprechend heißt es ja nach einem Hadith des Propheten, der sinngemäß gesagt habe, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Entsprechend habe ich natürlich auch eine bestimmte Funktion gegenüber meinen muslimischen, aber auch gegenüber meinen nicht-muslimischen Schülern. Ich weiß genau, dass ich vielleicht in den 3 Jahren, in denen ich sie unterrichte, als Oberstufenlehrer, sie vielleicht für ihr ganzes Leben prägen werde. Und dieser Verantwortung bin ich mir bewusst. Und entsprechend verhalte ich mich auch. Ich mache auch jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, eine sehr, sehr intensive Dua, weil diese Verantwortung wirklich sehr, sehr groß ist. Man ist nicht nur als Emini Lange dort, der Deutsch- und Spanischlehrer ist, sondern man wird im Prinzip am Aussehen, also an der Herkunft wird man gemessen, an der Religion wird man gemessen. Und dessen bin ich mir schon bewusst. Also jeder muslimische Kollege, der sagt, ja, ich unterrichte meine Fächer und gut ist, das nehme ich ihm, das kaufe ich ihm nicht ab. Man wird schon sehr stark als Muslim wahrgenommen und entsprechend kann man daraus sehr, sehr viel Dauer für die eigene Religion, für die eigenen Geschwister leisten. Aber man kann natürlich auch die Religion auch, sage ich mal, sehr schlecht repräsentieren. Das sehe ich auch leider. Deswegen bin ich mir dieser Verantwortung bewusst und weiß, dass ich junge Menschen präge. Und ich messe das immer daran, ob die Schüler mich auf dem Flur, wenn sie mich sehen, grüßen oder nicht. Und Gott sei Dank ist es immer so, dass die Schüler gerne auch halten und auch Smalltalk betreiben. Das zeigt, dass ich im Prinzip guten Draht zu denen habe. Und inshallah bleibt das auch so. Aber das ist wirklich einer, ich weiß nicht, ob es einen ähnlichen Beruf gibt, wo man noch mit 80 oder 90 Jahren sich an den Lehrer erinnert. Also das ist schon ein sehr, sehr interessanter Beruf jetzt, also unabhängig davon, dass ich jetzt Lehrer bin. Ich habe immer noch auch meine Lehrer im Kopf, die ich damals hatte, vor allem auch die ich sehr mochte. Und ich glaube, dass diese Erinnerungen mich auch bis ins hohe Alter begleiten werden. Deswegen ist dieser Beruf schon wirklich sehr, sehr einzigartig. Und im Türkischen vergleicht man den Lehrerberuf oft auch mit dem Prophetentum. Das heißt, man hat die einmalige Gelegenheit, andere Menschen zu unterrichten, beziehungsweise Lebensbiografien aktiv mitzugestalten.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich kenne so viele Beispiele auch jetzt. Es gibt so virale Videos in Anführungszeichen, ne, wo irgendwelche Stars überrascht werden, auch mit ihren alten Lehrern, ne? So richtig Leute, die nicht abgehoben sind, aber so in Sphären sind, Millionäre, haben es alles geschafft, die haben die ganze Welt schon gesehen und siehst du nicht. Und dann treffen die ihren alten Lehrer und dann sind sie überglücklich, dass die Person noch lebt, dass es sie noch gibt und werden sofort emotional und traurig, weil es irgendwie 1-2 Elemente in diesem Lebensabschnitt gegeben hat, die sie motiviert hat, eben das zu tun, was sie aktuell tun. Das ist, also auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, es gibt viele Personen, mit denen man irgendwie zu tun hatte, institutionell, es gibt, ich weiß nicht, deinen Steuerberater irgendwann mal, die irgendjemanden aus dem Amt oder so, irgendwelche Leute, aber die, wo du wirklich oder auch vielleicht jetzt Mitarbeiter oder so teilweise, aber niemanden denkst du eigentlich so emotional, vielleicht noch einen sehr guten Chef oder so, der dir auf der Arbeit, vielleicht ist das noch so ein Vergleich, der dir auf der Arbeit sowas mitgibt, wo du dann 5 oder 6 Jahre unter ihm arbeitest, aber universell würde ich behaupten, ist dieser Vergleich, den du gerade gemacht hast mit dem Lehrer und auch, dass da was mitkommt, glaube ich, tatsächlich sehr einzigartig. Also das ist, Das ist eine sehr schöne Perspektive und deswegen wahrscheinlich die Diskrepanz zumindest, weil ich kenne es aus meiner Kultur, da ist der Lehrer, das ist der Lehrer. Ja, das ist nicht irgendwie ja, der Lehrer, der mal das Studium nur macht, damit er Ferien hat, wenn die Schüler Ferien haben und irgendwas, Klausuren so einfach korrigieren kann und bla bla bla, all diese Themen, sondern da ist der Lehrer wirklich eine gestandene Figur in der Gesellschaft mit einem hohen Draht. Ja, das finde ich einen sehr schönen Vergleich letztlich von dir. Vielleicht dann auch den Schwenker dann direkt drüber, weil offensichtlich haben wir jetzt darüber gesprochen, ich meine, du bist Deutsch- und Spanischlehrer, ja, das heißt, du hast damit begonnen, du hast dort irgendwo das vermischt, dass du ja der muslimische Lehrer im Raum bist, aber offensichtlich lehrst du ja nicht den Islam, also an alle Leute, bis hierhin zuhören, du hast deine Schüler nicht islamisiert, ja, die sind alle noch, gehen ganz normal in den Schülerwerdegang, ja, ist nichts passiert, niemand hat dadurch irgendwie irgendwelche negative Konsequenzen erleiden müssen. Ganz im Gegenteil, ich denke, so wie du das beschreibst, haben du da, ich meine, wenn Schüler einen Lehrer auf dem Gang begrüßen, dann bedeutet das schon so viel, ja, wenn ich mir nachdenke, mit wie vielen Lehrern ich kein Gespräch im Gang haben wollte, spricht das auch schon Bände. Aber du bist dann zusätzlich auch dazu gekommen, ich nehme an, durch eine Weiterbildung oder ähnliches, dass du islamischen Religionsunterricht jetzt mittlerweile gibst. Wie kam das zustande?
Da hole ich mal ein bisschen weit aus und versuche mich prägnant das Ganze zu formulieren. Ich habe damals als Lehramtsstudent meine Abschlussarbeit geschrieben im Bereich Bildungspolitik und habe damals über die Einführung des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen geschrieben. Das war der offizielle Titel meiner Staatsarbeit. Das war ungefähr Anfang 2010. Und ich habe mich damals tierisch geärgert, warum das Fach Islamische Theologie als Lehramtsfach in Uni Münster damals eingeführt worden ist und das Fach nicht vorher eingeführt worden war. Ich hätte es gerne studiert. Ich habe dann auf jeden Fall meine Staatsarbeit darüber geschrieben, habe dann ganz regulär mein Referendariat gemacht und im weiteren Verlauf meiner Berufsjahre habe ich von einem befreundeten Busfahrer in Aachen mitbekommen, dass muslimische Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen durch einen Zertifikatskurs islamische Religion unterrichten dürfen. Das war mir damals völlig fremd. Ich dachte, das dürfen nur Leute machen, die auch islamische Theologie als Lehramt studiert haben. Damals ausschließlich an der Uni Münster hier in Nordrhein-Westfalen. Das Interessante ist, dass der befreundete Aachener Busfahrer enger Freund war von einer Dame, Eva El-Shabasi, so heißt die Schwester. Sie führt die sogenannten Ijaza-Gespräche, die Gespräche für die Lehrerlaubnis für das Fach Islamische Religion. Ich bin infolgedessen auf meinen Schulleiter zugegangen, habe gesagt, es gibt wohl eine Möglichkeit, das Fach zu unterrichten. Gibt es den Bedarf an unserer Schule? Er war sehr offen und sagte, das können wir gerne machen. Und dann habe ich mich für ein sogenanntes Ijaza-Gespräch beworben. Das Gespräch findet statt vor gewissen muslimischen Vertretern aus den Verbänden, die man so kennt, hier in Deutschland. Und die wollen dann, dass man aus dem Koran liest, dass man rezitiert frei, dass man begründet, warum man gerne das Fach unterrichten möchte. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich vorgestellt und habe dann eine sogenannte vorläufige Lehrerlaubnis bekommen. Und damit durfte ich offiziell schon das Fach an meiner Schule einführen. Also das Fach gibt es offiziell, aber es gibt nicht genügend Lehrkräfte, die das Fach unterrichten. Entsprechend dürfen muslimische Lehrkräfte, so wie ich, die Deutsch und Spanisch zum Beispiel studiert haben und unterrichten, einen zweijährigen Zertifikatskurs besuchen und während des Besuchs dieses Kurses darf man schon unterrichten. Das habe ich dann gemacht und mache das seit 5 Jahren. Den Kurs habe ich dann erfolgreich abgeschlossen und meine endgültige Lehrerlaubnis bekommen. Und seitdem habe ich jedes Jahr mehrere Kurse. Vor allem sind das angehende Fachabiturienten, die ich in Fach Islamische Religion unterrichte. Und so ist es dann, so schließt sich der Kreis, der Lehramtsstudent, der seine Staatsarbeit über die Einführung des Islamischen Religionsunterrichts geschrieben hat und sich damals geärgert hat, warum er dieses Fach denn nicht studiert habe, unterrichtet jetzt rückblickend seit nunmehr, subhanallah, 5 Jahren. Das Fach mit sehr viel Herzblut und jede Unterrichtsvorbereitung in diesem Fach ist für mich eine sogenannte Ibadah, ein Gottesdienst. Entsprechend versuche ich die Zeit immer sinnvoll zu nutzen, wenn ich meinen Unterricht vorbereite.
Vielleicht anknüpfend darauf, bevor wir zur nächsten Frage kommen, ist auch der Nicht-Islam-Unterricht eine Form der Ibadah für dich? Also die anderen Fächer.
Im Koran heißt es ja, sinngemäß übersetzt, wir haben die Menschen und die Dschinn erschaffen, damit sie uns dienen. Und da fällt auch wieder der schöne Begriff Ibadah. Und wenn ich den Begriff Ibadah ganz weit fasse, als Gottesdienst, als auch anlehnend an den Jibril-Hadith, da wo über Ihsan berichtet wird und die Definition von Ihsan, glaube ich, dass ich im Rahmen von Ihsan, wenn ich mir diesen Ihsan wie als eine Wolke vorstelle, der die ganze Zeit über mir ist und alles, was ich unter dieser Ihsan-Wolke tue, sowohl jenseits als auch diesseits technisch für Allah tue, dann ist natürlich die Zeit gerade, die ich mit dir verbringe, die Zeit, die ich eben mit meiner Familie verbracht habe und die Zeit, die ich auch im Deutsch- und Spanischunterricht verbringe, ein Gottesdienst. Ich bin mir dessen bewusst, deswegen glaube ich, es gibt eigentlich keinen Moment, sowohl im Lehrerberuf als auch dann außerhalb des Lehrerberufs, der eigentlich kein Gottesdienst ist. Entsprechend nehme ich das alles als Gottesdienst wahr. Der islamische Religionsunterricht ist natürlich so eine intensive Auseinandersetzung mit der Religion, weil man natürlich sieht, dass da junge Menschen sind, die ihre Religion im Prinzip dann auf Deutsch verbalisieren, kommunizieren, erörtern müssen. Und das fällt denen unglaublich schwer. Die kennen das aus ihren Muttersprachen, aber auf Deutsch das Ganze zu verbalisieren, auch so in die Dialektik zu gehen, das fällt denen unglaublich schwer. Und einfach diesen Prozess zu begleiten, dass denen das am Anfang schwer fällt und im Laufe des Schuljahres, die sich da immer besser darin einfinden, das ist für mich eine unglaublich große Genugtuung und inspiriert mich immer, im nächsten Jahr dann vielleicht Sachen zu überarbeiten und dann vielleicht methodisch oder didaktisch anders an bestimmte Themeninhalte ranzugehen.
Da sagst du, Islamunterricht auf Deutsch, ne? Also den Islam auf Deutsch besprechen, realisieren, aufnehmen, wiedergeben. Das ist allgemein, ja, würde ich sagen, eine große Lücke gewesen, die immer noch da ist teilweise und immer mehr eigentlich gefüllt werden muss. Die ganze Tradition, die gesamte islamische Tradition auf deutscher Sprache, die für sehr viele einfach nicht zugänglich ist und war und teilweise auch viel zu, viel zu simpel auch mehr manchmal dargestellt wird, ob es auf Social Media, auf anderen Kanälen ist oder von anderen in der Vergangenheit, ja, die eigentlich so was Schönes, Komplexes, aber dann trotzdem so Einfaches, ja, irgendwie viel zu eindimensional, ja, gegeben hat, dadurch, dass der Zugang der Sprache, gerade auch für eigene Muttersprache, ja, ich kenne genug Leute, die sind aus arabischen Haushalten, aber die haben keinen Zugang dazu, ob sie jetzt aus türkischen Haushalten sind und dann in ihren Moscheen oder sowas, weil es ist immer trotzdem was sie vielleicht gerade wegen der Sprache nicht etwas verbunden haben, was sie auch in ihrem Alltag begleitet und begleiten soll, weil das ist dieses klassische Bild, ne? Zu Hause ist das eine Set der Werte, ja, ein Bruder hat es mal so schön gesagt, ein Wertekorsett kriegt man zu Hause angezogen, dann gehst du in die Schule, dann kriegst du ein anderes Wertekorsett, und das ist immer so voneinander getrennt, obwohl es doch eigentlich Hand in Hand geht. Hast du mal eine Geschichte oder Anekdote, einen speziellen Fall, der für dich besonders oder schön war, wo du denn den Islamunterricht oder allgemein als Lehrer auch in den anderen Fächern, ja, hattest, wo Schüler irgendwie, ich weiß nicht, eine Realisation hatten oder sich auch, wie soll ich sagen, heimisch gefühlt haben. So, es wird auch mein Thema besprochen. Ne? Weil wir hatten es vorher gehabt mit dem Bruder im Geschichtsunterricht. Ich fand es immer cool, wenn dann plötzlich irgendwie so eine Side Story war und da war irgendein Muslim mit drin. So, egal worum es da geht, ja, auch wenn es nur irgendwie so ein Bote oder so war. Aber die findet man auch in der Geschichte. Ja, ist klar, ne? In der europäischen Schule wird kaum was über europäische Geschichte erzählt, wo großartig was mit Islam zu tun hat. Meistens, wenn dann überhaupt negativ, ne? Die bösen Türken vor Wien und so weiter. Deswegen die Frage, hast du da so, wo du gemerkt hast, ey, der fühlt sich gerade wohl oder gehört vielleicht oder repräsentiert?
Ich habe, als ich angefangen habe, das Fach Islamische Religion zu unterrichten, gemerkt, dass ich einige Schwächen habe, so wie jemand, der ins Fitnessstudio geht und trainiert und entsprechend merkt, dass er vielleicht in der Beinmuskulatur oder in der Schultermuskulatur noch Defizite hat, entsprechend dann Sachen ausgleichen muss. So habe ich gemerkt, dass ich mit der arabischen Sprache große Defizite habe und habe dann, Alhamdulillah, hier in Aachen einen damals, ich glaube, 21-jährigen Informatikstudenten gefunden, der ehrenamtlich, fi sabilillah, neben seinem Studium, Arabischunterricht erteilt hat. Und zwar in den drei Kerndisziplinen, Grammatik, Morphologie und Rhetorik. Und das habe ich mir dann im Prinzip ein Jahr an diesem Arabischkurs teilgenommen, habe Hausaufgaben gemacht, habe in dieser Zeit sehr viel Empathie mit meinen Schülern gewonnen und habe gemerkt, dass jemand, der keine Hausaufgaben hat, nicht unbedingt jemand ist, der faul ist, sondern jemand ist, der zum Beispiel auch andere Dinge zu erledigen hat. In jedem Fall habe ich dann mir Grundwissen des Arabischen angeeignet und habe entsprechend auch mich sehr intensiv mit dem Koran auseinandergesetzt, auch mit der Rezitationsart des Koran. Infolgedessen wurde ich da sprachlich immer sicherer, auch im Umgang mit dem Koran wurde ich dann auch immer vertrauter. Entsprechend habe ich meinen Unterricht gestaltet und ich habe Rituale eingebaut. Rituale sind unglaublich wichtig im Unterricht. Die sorgen einerseits für Identifikation mit dem Unterricht, mit dem Unterrichtsgegenstand, aber auch andererseits sorgt das für eine unglaublich fruchtbare Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Und ich habe dann das Ritual eingebaut, dass jeder seine Lieblings-Ayah vortragen soll. Ich mache immer den ersten Schritt, dass ich meine Lieblings-Ayah auf Arabisch rezitiere, sie dann ins Deutsche übersetze und dann im dritten Schritt dann sage, warum mir diese Ayah so wichtig ist. Ich mache das oft mit der Sura Taha, da wo die schöne Dua von Musa a.s. wir lesen können, bevor er zum Pharao geschickt wird, beziehungsweise nachdem er von Allah die Anweisung bekommt, zum Pharao zu gehen und da, wo er um Beistand leistet, diese schöne Dua, die im Prinzip alle von uns kennen. Ich mache das vor und dann sage ich, ab nächste Woche seid ihr dran. Und dann Woche für Woche fängt unser Unterricht immer mit der Lieblings-Ayah an und die Schüler machen das unglaublich gut. Also die lernen teilweise dann wirklich aus dem Koran, übersetzen das und dann dieser dritte Schritt, wenn sie sagen müssen, warum diese Ayah für sie so wichtig ist, da kommen unglaublich tolle Sachen, Bruder. Also das ist teilweise sehr berührend, was da gesagt wird. Eine Schülerin hat mal die Sura Ad-Duha rezitiert, beziehungsweise die ersten Verse, da wo unter anderem gesagt wird, also zum Propheten haben wir dich nicht als Weise gefunden und dir Schutz gegeben. Und als die Schülerin dann sagen sollte, warum diese Ayat für sie so wichtig sind, dann sagt sie, dass sie selber Waisenkind ist und entsprechend, dass sie diese Ayat, dass sie so berührt und dass sie genau weiß, obwohl ich keinen Vater habe, ist Allah die ganze Zeit bei mir. Ne, das sind natürlich diese Momente da, wo man so Gänsehautfeeling bekommt und da, wo man sich denkt, Subhanallah, dass ich hier sitzen darf und dieses Lernumfeld schaffen darf, damit großartige junge muslimische Menschen auch sich so äußern können, ne? Das Ganze so verbalisieren können. Eine andere Sache, von der ich, also die ich etabliert habe, ein anderes Ritual, ist der sogenannte Dhikr-Kreis, so nenne ich den. Unmittelbar nach der Lieblings-Ayah, beziehungsweise im Rahmen dieses Dhikr-Kreises, wir kommen am Anfang der Stunde immer zusammen. Und im Rahmen des Kreises, wir sind zum Beispiel, freitags habe ich einen Kurs, da sind 13 Schüler insgesamt. Wir fangen mit dem Stuhlkreis an. Ein Schüler trägt deine Lieblings-Ayah vor und dann stelle ich folgende Frage. Doppelpunkt. Was habt ihr in den vergangenen Tagen gesehen? Was habt ihr gehört, wonach ihr gesagt oder gedacht habt? Subhanallah, Alhamdulillah, Masha'Allah oder Allahu Akbar. Und die Schüler brauchen dann so wenige Sekunden und diese Stille finde ich immer sehr faszinierend. Und dann kommen sehr, sehr inspirierende Sachen. Von Woche zu Woche merke ich, dass die Schüler immer achtsamer werden. Die achten auf den Horizont, die achten auf die Wolken, die achten auf das Wetter, die achten auf ihr Gemüt bei entsprechender Wetterlage, auf die Geburt von Verwandten, auf Dinge, die im Alltag passieren. Also wenn ich wieder diesen Jibril-Hadith auf ihn rekurrieren sollte und wir den Begriff Ihsan wie so eine Wolke uns vorstellen, die über uns schwebt, dann habe ich das Gefühl, dass die Schüler immer mehr diesen Ihsan-Gedanken verinnerlichen. Und da kamen unglaublich schöne Sachen. Und einmal war es so, dass eine Kollegin mich angesprochen hat aus der Parallelklasse und sagte, Emin, ich habe eine Schülerin, die ist Muslima geworden. Und die hat gehört, dass hier an der Schule Islamunterricht erteilt wird. Kann die mal zu dir in den Kurs? Dann habe ich gesagt, sehr gerne. Und dann kam sie und dann saß sie in diesem Zikr-Kreis. Und die Schüler haben sich schon so merkwürdig angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben hier gerade Schülerin XY sitzen. Sie ist Muslima geworden. Ab heute wird sie auch an unserem Unterricht teilnehmen. Und dann habe ich ungefähr Folgendes gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, willkommen im Haus des Islam. Dann habe ich die Schüler animiert, dass wir unseren Iman mal aufrichten. Und dann haben wir dreimal in diesem Zikr-Kreis gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und das haben wir dann dreimal gemacht. Und das war für viele so ein richtiges Gänsehaut-Feeling. Ne? Das haben auch einige dann gesagt. Die meinten, hey Lange, wir haben jetzt gerade richtig Gänsehaut alle. Und das sind jetzt nur Momente, die wofür ich dankbar bin, dass ich erstens diesen Beruf ausüben darf und zweitens auch, dass Allah mir diese Gnade gibt, wirklich mich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen, die auch einen entsprechenden Weg gegangen sind, jetzt auch fernab der Familie, dass sie zum Beispiel zum Islam konvertieren und dass ich sie da auf diesem Wege so als Mentorin begleiten darf.
Mashallah. Darf ich fragen, hast du mal den Fall gehabt, dass Nicht-Muslime im Unterricht teilnehmen?
Ja, das habe ich auch aktuell gerade in einem Kurs, der Donnerstag stattfindet. Oh, da habe ich auch eine Anekdote. Ich hoffe mal, dass das zeitlich hinhaut.
Sehr gerne.
Ich fasse mich mal kurz. Es ist so, ich unterrichte sprachsensibel, so nennt sich das. Das ist so ein Konzept nach Josef Leisen, so heißt der gute Mensch. Und es ist so, dass man eigentlich einen Text nimmt, egal wie schwer der Text ist. Man schafft Zugänge zu dem Text durch Markierungen, durch Umkreisungen, durch Aufteilung des Textes, so dass zum Beispiel auch lernschwache Schüler damit was anfangen können. Und weil ich Deutschlehrer bin, nehme ich einige Suren aus dem Koran und versuche mit Werkzeugen aus dem Deutschunterricht diese zu analysieren. Und einmal war das Thema die Sure Wal Asr. Und ich habe die Kernbegriffe, die wir alle kennen, Zeit, Mensch, Verlust, Glaube, rechtschaffene Taten etc. Ich habe die vorher genommen, mir markiert, Vorarbeit geleistet und dann habe ich den Schülern, ohne zu sagen, dass wir über die Sure Wal Asr sprechen, habe ich denen gesagt, ich werde euch jetzt einige Schlagworte sagen, schreibt euch diese Schlagworte bitte auf, schreibt dazu eine Geschichte. Diese Geschichte kann erfunden sein, diese Geschichte kann ein Ratschlag sein, ist völlig egal. Und dann haben die Schüler anhand dieser Schlagworte aus der Sure Wal Asr einige Geschichten geschrieben. Und die einzige nicht-muslimische Schülerin, die hat so einen schönen Text geschrieben, hatte was, so wie ich rausgehört habe, mit dem Tod ihres sehr geliebten Opas zu tun. Und die hat diese Begrifflichkeiten in so einen schönen Kontext gebracht, da habe ich wirklich auch Gänsehaut bekommen, wie auch die anderen Mitschüler. Ne, man sagt ja, Allah gibt einem Rechtleitung, wem er will. Ich kann mir vorstellen, dass die Schülerin reflektiert und vielleicht irgendwann wirklich auch den Schritt geht, zu sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
La ilaha illallah. Ich finde es wunderschön. Ich muss auch sagen, ich habe auch also über alle Geschichten und Anekdoten hinweg, denke ich mir die ganze Zeit nur so, Subhanallah. Also, das ist richtig, richtig schön. Aber ich frage auch speziell deswegen, Bruder, weil ich mir zwei Sachen vorstellen kann. Und vielleicht kannst du noch abschließend dazu deinen Blickwinkel mitgeben und uns damit auch bereichern. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass gerade so, wie du das beschreibst, ne, weil das sind so Stichworte, Rituale. Für Nicht-Muslime, das wirkt so, boah, was machen die da? Astaghfirullah, also Teufelsanbetung und die versuchen unsere Leute irgendwie, ne, irgendwelche komischen Gedanken mitzugeben und all das Ganze auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch Muslime oder muslimische Eltern vorstellen, die so hören, Islamunterricht an der Schule, werden da tatsächlich richtige Werte mitgegeben? Ist das vielleicht nur so ein runtergerissenes Konstrukt, wo ein Teil gelehrt wird, aber ein anderer vielleicht nicht? Und vielleicht wird dann mit einem falschen Islamverständnis quasi aufgewachsen, wie auch immer. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema allgemein sehr beladen ist, in Deutschland vor allem, ja, medial sehr stark getragen wird und beide Seiten irgendwie ihre negativen Einflüsse dort mit einbringen, obwohl doch so eine schöne Atmosphäre auch sein kann, wie du sie beschreibst. Wie siehst du das oder wie wird mit diesem Thema allgemein Islamunterricht oder islamischer Religionsunterricht in Deutschland umgegangen, sodass daraus auch was Nachhaltiges und Schönes ist, weil es ist ja erst gerade, ich würde mal behaupten, am Kommen. Ja, es ist jetzt nicht so, als würde es überall verbreitet sein und an jeder Schule auch vorhanden sein. Ja.
Ja. Also ein guter Unterricht, das kann man auch in diesen ganzen Studien oder Metastudien nachlesen, steht und fällt immer mit einer Person, dem Lehrer. Dieser Verantwortung bin ich mir persönlich bewusst. Entsprechend bin ich sehr, sehr gut vorbereitet und mache mir auch immer Gedanken, wie ich die Schüler auch für den Unterricht begeistern kann. Und im islamischen Religionsunterricht hast du natürlich so diese Dimension, dass du genau weißt, dass du über die Religion sprichst und dass das alles curricular legitimiert ist. Also du gibst den Schülern, das, was ich eben dir erzählt habe, das ist ja alles, das kann ich alles didaktisch legitimieren, didaktisch begründen. Das heißt, ich mache nichts Verbotenes oder sowas. Ganz im Gegenteil, das ist im Prinzip so moderner Unterricht. Auf zwei Aspekte möchte ich da darauf aufbauend mitteilen. Einerseits ist es so, dass das Unterrichtsfach leider in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht publik ist. Also viele muslimische Eltern wissen gar nicht, dass man das Anrecht hat, sofern man als Elternvertreter auf die Schulleitung zugeht und sagt, wir haben hier so und so viele muslimische Schüler, wir wollen islamischen Religionsunterricht. Das ist ein Verfassungs ein von der Verfassung gedecktes Recht für Religionsgemeinschaften. Und das wissen viele nicht. Da macht der Verband muslimischer Lehrkräfte, abgekürzt VML, auch sehr gute Arbeit. Die versuchen auch aufzuklären, aber viele wissen das leider nicht. Das heißt, wir könnten das Fach eigentlich flächendeckender einführen, weil viele davon nichts wissen und weil viele Schulleitungen auch das nicht gerne so laut lancieren. Ist das Fach nicht flächendeckend eingeführt, unabhängig in welcher Schulform man ist. Andererseits, das ist, glaube ich, noch der wichtigere Aspekt, nicht alle Lehrkräfte sind auch entsprechend gut geeignet für den Beruf. Also ich profiliere mich als jemand, der einen sehr starken Bezug zur Basis hat, zur islamischen Gemeindearbeit. Das heißt, wenn ich in Aachen unterrichte an einer Schule, dann heißt das für mich auch, dass ich in einer Aachener Gemeinde auch aktiv bin. Und viele Lehrkräfte wollen das Fach unterrichten, aber wollen überhaupt keinen Bezug zur Basis, zur muslimischen Basis haben. Und das merkt man natürlich. Die haben dann nicht diese Empathie oder dieses Liebevolle, wenn sie das Fach unterrichten, sondern sind im Prinzip primär dann wieder Lehrer, die ein Fach unterrichten. Und am Ende des Schuljahres muss auch eine Note gegeben werden. Das bedeutet, ich würde jeder Mutter, jedem Vater, die Kinder haben, schulpflichtige Kinder haben und die dann hören, es wird das Fach islamische Religion angeboten, sollen wir unser Kind dort anmelden, würde ich Folgendes empfehlen. Wirklich, dass man hingeht, dass man dem Lehrer, der Lehrerin entsprechend dann die Hand gibt, ihn oder sie begrüßt und dann sagt, Assalamu alaikum. Und dann einfach mal wartet, ob die Lehrkraft Wa alaikum assalam sagt. Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Weil einige sind auch sehr, sehr ideologisch unterwegs. Gott sei Dank sind die meisten, die ich kennengelernt habe, die das Fach unterrichten, aufrichtige Menschen, machen ihren Job auch gut. Aber es gibt auch einige, die wirklich sehr ideologisch an die Sache rangehen. Deswegen wäre mein Vorschlag, wenn das in der Schule des Kindes eingeführt wird, dass man hingeht, dass man einfach mal Assalamu alaikum sagt, einfach mal so ein Smalltalk führt und dann wird man eigentlich sehr schnell merken, ob man sein Kind dieser Person dann im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts anvertrauen kann.
Aber gerade jetzt zu diesem Punkt, bei mir gerade so durch den Kopf und jetzt, wie würde die deutsche Presselandschaft auf so einen Kommentar zum Beispiel reagieren? Ne? Kann ich mir direkt so vorstellen, das bedeutet, dass Nicht-Muslime kein Islamlehrer sein dürfen oder Islamunterricht geben dürfen und so weiter und so fort, ja. Obwohl man vielleicht, ich weiß nicht, eigentlich völlig nachvollziehbar ist, dass wenn so Kernwerte, die die Religion mitgibt, auf die du ja sagst, auch verfassungstechnisch man irgendwo Anrecht drauf hat, natürlich man möchte, dass es eine Person ist, die auch von diesen Werten überzeugt ist. Wie stellt man sicher wie argumentierst du, ich würde nicht sagen, dass das eine Voraussetzung auch ist dafür, sondern dass es nachvollziehbar ist, dass Eltern diesen Unterricht, wenn er gerade in einer Schule oder so gelehrt wird, ja auch gewisse Voraussetzungen erfüllen sollte und man dann vielleicht nicht davon Gebrauch macht, wenn das nicht der Fall ist.
Interessanterweise ist das Fach Religion das einzige Schulfach, was verfassungsrechtlich gedeckt ist. Das bedeutet, man könnte theoretisch gesehen das Fach Englisch, Mathe, Biologie, Deutsch abschaffen, aber das Fach Religion muss erteilt werden. Das ist Artikel 7 Absatz 3 im Grundgesetz, dass auch das Fach inhaltlich von der Religionsgemeinschaft dann gefüllt werden muss, dass die Religionsgemeinschaft auch die Lehrerlaubnis gibt. Also das heißt dann generell Religionsunterricht sowohl für die katholische Kirche, evangelische Kirche, für das Judentum gilt das Gleiche. Deswegen hat das Fach Religion einen ganz besonderen Stellenwert, sowohl verfassungstechnisch als auch dann schulpolitisch gesehen. Ja, tatsächlich ist es so, dass der Islam, das Curriculum, womit zum Beispiel ich arbeite, ein sehr gut erarbeitetes Curriculum ist. Und wenn ein Nichtmuslim auf diesen Lehrplan guckt, dann sieht er, dass da Dinge sind, die eigentlich sehr abstrakt sind. Es geht zum Beispiel um Ästhetik. Ne? Was ist Ästhetik? Warum ist Gott schön und warum liebt Gott das Schöne? Es geht um Nachhaltigkeit. Ne? Was sagt die Religion, in dem Fall auch der Islam, zu Dingen wie Umweltschutz? Da fallen Begriffe wie Misan, Khalifa, Amana. Ne? Das im Prinzip, das sind so alles Werte, die mit denen auch sehr viele Nicht-Muslime etwas anfangen können. Und das Unterrichtsfach ist eigentlich so gestaltet, dass der Rahmen sehr breit ist und inhaltlich man sehr viel Spielraum hat, um entsprechend dann didaktisch an die Sache ranzugehen. Aber generell ist das Fach eigentlich sehr einladend und bietet eigentlich wenig Konfliktpotenzial in der Schullandschaft, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber wenn man lediglich von außen guckt und sagt, okay, warum bekommen jetzt muslimische Schüler Religionsunterricht, werden die jetzt wieder bevorzugt und es passiert ja sowieso immer das, was die wollen, das hört man auch oft. Aber wenn man dann in den direkten Austausch geht mit dieser Person, die dann vielleicht auch eine schlechte Erfahrung gemacht hat und eine und stereotype Meinung vertritt, dann merkt man auch sofort, dass man eigentlich gute Arbeit leistet. Wichtig ist, dass man den Leuten zuhört, auch wenn die Leute kritisch sind gegenüber dem Islam, gegenüber Muslimen, dass man denen zuhört, dass man auf jeden Fall in die Interaktion mit denen geht. Und oft kann man durch gute Gespräche im Vorfeld unglaublich gut deeskalieren, präventiv an die Sache rangehen. Und da muss ich auch immer in die Metaebene gehen. Wenn Konflikte drohen, dass man dann wirklich deeskalierend ist. So wie der Prophet eigentlich auch, ne? Also der Prophet ist ja auch jemand gewesen, der oft auch über diplomatische Wege dann im Prinzip einen Sieg errungen hat, ne? Man denkt zum Beispiel an den Vertrag von Hudaybiyah, wonach dann unmittelbar die Sura Al-Fath kommt, wo Allah dann sagt, dass er ihm, also dem Propheten, einen offenkundigen Sieg gegeben hat, obwohl er ja eigentlich nur einen Friedensvertrag unterschrieben hat. Das nehme ich mir mal so als Vorbild und versuche da auch immer diplomatisch an die Sache ranzugehen und auch bei kritischen Stimmen, bei kritischen Menschen auch denen ein Ohr zu schenken und zuzuhören. Und durch gute Gespräche ist es so, dass man auch die Kritiker im Prinzip dann, dass man von denen Respekt bekommt. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Mashallah. Ich will jetzt sagen, Herr Yellinger, Sie haben, bevor die Schulklingel jetzt läutet und den Unterricht quasi beendet, nochmal das Abschlusswort vielleicht, was Sie den Podcast-Schülern oder den Podcast-Zuhörern, besser gesagt, vielleicht mitgeben.
Ich liebe meinen Beruf. Ich finde, Muslime bereichern den Berufsstand des Lehrers, der Lehrerin. Ich sehe aber, dass wir Muslime unterrepräsentiert sind. Ich wünsche mir, dass engagierte, ehrenamtlich tätige Geschwister sich für den Lehramtsberuf entscheiden, sich in der deutschen Sprache auch einigermaßen dann fit spritzen, weil wir brauchen euch, wir brauchen die jüngeren Geschwister, damit dieser Berufsstand auch von uns Muslimen auch geprägt wird und damit auch dieser religiöse Austausch auch stattfinden kann. Das Dilemma ist gerade, dass das Fach eingeführt worden ist, aber wir zu wenige Lehrer haben, die das Fach unterrichten können. Und inshallah werden jetzt vielleicht einige jüngere Geschwister, die vielleicht studieren möchten oder sich noch nicht entschieden haben, vielleicht dann animiert werden, das Fach Lehramt vielleicht zu priorisieren, damit in einigen Jahren dann auch sie als islamischer Religionslehrer tätig sein können. Das ist mein Wunsch und das wäre auch mein Schlusswort in diesem Kontext.
Ich danke dir vielmals, Emin Abi, für das sehr, sehr schöne Gespräch, das sehr vor allem inhaltsreiche Gespräch, muss ich zugeben. Also auch die Anekdoten, die haben mich persönlich sehr gepackt. Deswegen vielen lieben Dank, dass du deine Zeit hier auch gegeben hast und uns auch viele Lehren mitgegeben hast. Und ich hoffe natürlich auch, dass du und auch alle die, die in der Lage sind, Wissen zu vermitteln und die auch mit diesem Charakter, den der Priester dann vorgelebt hat, das auch weiterzugeben, eben ein Repräsentant seiner oder seiner Religion oder der Religion von Allah am Ende des Tages, ja, es schaffen, wie du gesagt hast, in Lehrerzimmer zu sein, in vielen anderen beruflichen Zimmern in Anführungszeichen vorhanden zu sein, damit man auch zeigen kann, dass diese Welt nicht so geht, wie sie aktuell geht unbedingt, sondern dass wir auch sehr viele moralische Werte, Kultur und Geschichte mitbringen können, die eigentlich dieser Gesellschaft auch weiterhelfen kann, ja, in eine gesunde und positive Richtung zu gehen, weil aktuell sehen wir dann doch viel Negativität, ja, ob es jetzt online oder in den Nachrichten oder sonst was. Aber ich danke dir vielmals, Emin Abi, und ich freue mich, glaube ich, das ist das erste Mal, dass ich es zugebe, aber ich freue mich tatsächlich auf ein zweites Gespräch irgendwann mal mit dir, muss ich zugeben. Das habe ich viele, sehr nette Gäste gehabt. Das lasse ich auch jetzt on record, normalerweise sage ich danach, aber in dem Fall aus irgendeinem Grund animiert mich das zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Blumen, danke für die Einladung und auch für den Bruder, der das Ganze vermittelt hat. Ich habe schon vorher einige Anfragen bekommen über Videos, über Videointerviews, habe dann aber jedes Mal dankend verneint und habe gesagt, wenn mal ein Podcast käme, würde ich da ja sagen, weil ich von diesem Format sehr viel halte. Und ich habe mir auch einige Podcast-Folgen angeguckt auf deiner Internetseite. Du machst großartige Arbeit, mach so weiter und die Blumen gebe ich gerne zurück.
Das sage ich. Dann sage ich Salam alaikum.
Wa alaikum salam.